Ja, liebe Geschwister, lasst uns den Herrn um seinen Segen bitten, auch wenn wir gemeinsam sein Wort lesen und darüber nachdenken, was der Herr uns heute zu sagen hat. Lasst uns beten. Allmächtiger und ewiger Gott, du hast diese Welt durch dein Wort erschaffen, dadurch, dass du gesprochen hast, stand es da. Dieses mächtige Wort ist Fleisch geworden in Jesus Christus. So wollen wir heute auch auf dich blicken und auf das Werk, das du getan hast, um uns mit dir selbst zu versöhnen. Denn wir sind Sünder und du bist heilig. Du hast es nicht einfach so getan, sondern hast es auch bezeugt und erneut gesprochen in deinem Wort. Wir preisen dich, Herr, dass wir dieses dein Wort in Händen halten dürfen, in der Heiligen Schrift, in diesen 66 Büchern, die du inspiriert hast, damit wir wissen dürfen, wer du bist, was du getan hast, wie wir mit dir versöhnt werden können. Damit wir dein gerechtes Gesetz hören, aber auch das Evangelium des Heils erfahren. Und doch brauchen wir Licht, Erleuchtung durch deinen Geist. Und darum beten wir, Herr, dass du durch deinen Geist mächtig an uns wirkst, auch an diesem Morgen, dieses Wort recht zu verstehen, dadurch erleuchtet zu werden am inwendigen Menschen. Gib Gnade dazu, dieses Wort gut zu lehren und zu erklären, aber es auch zu empfangen. Dass wir es in der rechten Gesinnung hören und aufnehmen und unser Leben dadurch geformt, geprägt und verändert wird, hin in das Bild Christi. Herr, schenke du Gnade und deinen Segen dazu. Amen. Ihr Lieben, jeder von uns hat schon Situationen erlebt, in denen er gerne etwas rückgängig gemacht hätte. Ich will mal so ein paar Beispiele geben, wo man das vielleicht im Alltag erlebt. Du wäschst deine Wäsche, es ist Kochwäsche und bist dabei, sie aufzuhängen und auf einmal siehst du, oh nein, hier ist mir das Lieblings-T-Shirt meiner Tochter in diese Kochwäsche hineingefallen und ist jetzt deutlich kleiner, passt vielleicht noch als Puppenkleidung und dir tut es unglaublich leid für dein Kind. Und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Oder ihr Jungs, ihr spielt gerne Fußball draußen im Garten oder auf dem Hof. Und eure Mama mit ihrer kalvinistischen Ader hat ein Tulpenbeet. Mit schönen Tulpen. Und ihr schießt stracks drauf und der Ball landet in diesen herrlichen Tulpen. Und sie knicken um. Und man kann nichts mehr machen. Gerne würdet ihr das wieder rückgängig machen und die Blumen wieder aufrichten, aber es hilft nichts. Sie sind kaputt. Und wir Männer packen an, nehmen die Bohrmaschine, bohren schön in die Wand, weil es soll ja eine neue Garderobe dort neben der Tür hängen und auf einmal geht die Bohrmaschine aus, das Licht geht aus und das Kabel ist durchgebohrt. Gerne würden wir es rückgängig machen, so viel Ärger, so viel Mühe bei diesen kleinen Dingen, die uns im Alltag passieren. Wir kennen das. Aber wir können das nicht mehr rückgängig machen. Man kann es nicht mehr zurückstellen, die Blumen sind kaputt, das T-Shirt ist verwaschen, das Kabel ist durchgebohrt. Ja, man kann diese irdischen Dinge irgendwie ersetzen, aber rückgängig machen kann man es nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ehrlich zugeben, mir geht es meistens so, wenn ich die ersten Kapitel in Gottes Wort lese. Dieses erhabene erste Kapitel in 1. Mose, wo Gott spricht und die Welt erschafft und am Ende der Mensch. Und dann auch dieses zweite Kapitel, so herrlich, wie Gott Adam und Eva zusammenbringt, unsere ersten Eltern. Und dann komme ich so in Kapitel 3 und lese, wie die Schlange sich daran macht und der Teufel Eva versucht und sie immer weiter von dem wegkommt, was Gott eigentlich möchte. Und ich bin geneigt, ich würde eigentlich gern aus der Bibel rausspringen in die Situation hinein und sagen, Eva, halt, hör auf, greif nicht zu, tu es nicht. Ich würde am liebsten in den Arm fallen. Widerstehe dem Teufel und er wird von dir fliehen. Gott hat das verheißen. Aber ihr wisst, wir können Wir können uns nicht ändern. Es ist passiert. Der Sündenfall ist geschehen. Wir leben jetzt mit diesem Elend in der Welt. Wir haben gerade vorhin in Kolosser 3 davon gelesen, wie verdorben wir Menschen sind. Am liebsten wünscht man sich da sowas wie eine Reset-Taste. Also viele von uns haben ja so elektronische Geräte, und die haben auch so ihr Eigenleben. Aber wenn nichts mehr geht, haben die meisten von denen irgendwie so einen Knopf auf der Rückseite, drückt den 10 Sekunden lang, und das stellt sich alles zurück auf Werkseinstellung. Und das ist wieder wie am Anfang, wie vorher. Das funktioniert wieder. Aber sowas gibt's nicht für dieses verwaschene T-Shirt, sowas gibt's nicht für die kaputten Blumen, für dieses durchgebohrte Kabel. Man kann nicht einfach sagen, okay, schwupps, nochmal die Zeitmaschine raus und zurückgedreht. Es geht nicht. Und noch viel weniger mit dem Sündenfall in 1. Mose 3. Wie gerne würden wir da nochmal diese Reset-Taste drücken und sagen, okay, lass uns nochmal anfangen, jetzt wissen wir, was falsch gelaufen ist. Aber es geht nicht. Aber Moment mal. Das ist genau das, wo die Gläubigen im Alten Testament eigentlich darauf gewartet haben. Und das ist genau das, was dann Jesus am Kreuz tatsächlich getan hat. Er beseitigt dieses Riesenproblem, das wir Menschen verursacht haben, das wir nicht beheben können. Und das wollen wir uns ansehen in Gottes Wort und den Hebräerbrief aufschlagen im 10. Kapitel. Und dort hören, was unser Herr getan hat. Und wie er sozusagen diese Reset-Taste gedrückt hat und dieses Problem, das in die Welt gekommen ist, mit dem Sündenfall beseitigt hat. Hebräerbrief, Kapitel 10. Wir lesen dort ab Vers 19 bis Vers 25. Hebräerbrief, Kapitel 10, ab Vers 19 bis Vers 25. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Jesus drückt sozusagen die Reset-Taste für unser Sündenproblem. Und für die Predigt möchte ich mir daher ein Schlagwort ausleihen, das wir in diesen Tagen eigentlich in völlig anderen Zusammenhang öfter immer wieder mal hören, aber es passt so gut hierher. Und ich will keine politische Rede halten, sollte irgendjemand bei YouTube hinterher dieses Video gucken, darum geht es hier nicht. Nein, ich möchte aber dieses Schlagwort nehmen, denn hier passt es wirklich her, the Great Reset. The Great Reset, Leben im neuen Bund. Und diese Predigt hat 5 Punkte und die erste dauert etwas länger. Aber es sind 5 Punkte. Der erste, Jesus öffnet den Himmel. Jesus öffnet den Himmel. Nun, wir alle wissen, wie die Geschichte damals weiterging in 1. Mose 3, als Adam und Eva Gott untreu waren und gesündigt haben. Diese Sünde unserer ersten Eltern, sie flog auf. Sie ließ sich nicht verheimlichen, nicht vertuschen, auch nicht mit Feigenblättern irgendwie abdecken. Es war offenbar. Und sie müssen sich vor Gott verantworten. Adam und Eva müssen für ihre Sünde vor Gott gerade stehen. Und sie bekommen die Strafe, dass sie vor allen Dingen nicht länger im Garten Eden leben dürfen. Sie müssen diesen Garten verlassen. Das war ihr erstes Zuhause. Und es war nicht nur ihr erstes Zuhause, sie kannten ja noch gar nichts anderes in der Welt als diesen herrlichen Garten. Es war auch der Ort, an dem Gott selbst bei den Menschen wohnte. Wir finden das nur leicht angedeutet, aber das ist, wovon da die Rede ist, wenn es heißt in 1. Mose 3, Vers 8, und ich werde immer wieder Bibelstellen nennen, für die, die mitschreiben, bitte, wir bleiben bei Hebräer 10, guckt da mit rein. Dort heißt es, 1. Mose 3, Vers 8, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Gott wandelt damals in diesem Garten, er lebt dort bei den Menschen, die Menschen haben ganz innige, herrliche Gemeinschaft mit Gott, er ist da, er ist in ihrer Mitte. Und sie müssen dort weg, aus diesem Garten hinaus. Ezekiel beschreibt später einmal in Kapitel 28 diesen Garten Eden als eine Art Tempelberg. Und dort durften unsere ersten Eltern nicht mehr bleiben. Sie durften nicht mehr an dem Ort sein, an dem Gott wohnt. Sie mussten hinaus. Sie waren Sünder geworden. Sie waren nicht mehr mit Gott kompatibel. Sie konnten nicht mehr in seiner heiligen Gegenwart sein. Das ist eigentlich das ganz, ganz Schlimme und Tragische und das größte Problem, das dann aufgetreten ist. Und der Rückweg dorthin war ausgeschlossen. Sie konnten nicht einfach wieder umkehren und sagen, okay, tut uns leid, ging schief, wir wollen das alles nochmal rückwärts machen. Nein, der Weg dahin war versperrt. In 1. Mose 3, 24 heißt es dann, er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern. Das sind Himmelswesen. Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Der Garten ist verriegelt. Dort stehen Gottes Wachpersonal und lässt niemanden mehr zurück. Niemand kommt mehr in diese innige Gemeinschaft mit Gott, wo Gott einfach unter den Menschen lebt. Es gibt kein Zurück. Es gibt keine Reset-Taste, mit der man das hätte umkehren können und wieder sozusagen auf Anfang stellen, auf Werkseinstellung, wie es ursprünglich mal gewesen war. Der Weg in diese unmittelbare Gegenwart Gottes war verbaut, versperrt und von Cherubim mit flammendem Schwert bewacht. Das ist die ganze Tragik. Und man kann es nicht einfach zurückstellen. Und als Gott dann später sein Volk Israel sammelt und mit ihnen einen Bund schließt, lässt er auch einen Ort errichten, an dem er unter seinem Volk wohnen wollte. Wir haben das gerade so auch so in dem letzten Lied so schön besungen, in diesem Psalm 84, dieser Ort, an dem Gott wohnt und wo dieser Psalmist diese Sehnsucht ausdrückt, an diesen Ort zu gelangen. Und dieser Ort war zunächst die Stiftshütte, also dieses Zeltheiligtum. Und wenn ihr das lest beim Auszug aus Ägypten, dieses Zeltheiligtum, das so mitten in dem Volk, dort wo sich das Volk lagert, genau in der Mitte, sollte dieses Heiligtum sein, dieses Zelt, diese Stiftshütte. Dort wollte Gott wohnen, unter seinem Volk, an diesem Ort. Später dann der Tempel in Jerusalem. Und Gott wendet sich so seinem Volk zu und er schließt am Sinai einen Bund mit ihnen. Es ist der erste Bund, wie er im Hebräerbrief genannt wird, oder der alte Bund, wie wir ihn auch nennen. Und er schließt diesen Bund. Und es gibt ein Bundesdokument, sozusagen die Bundesakte, die 10 Gebote, auf Steintafeln geschrieben. Und die werden dort verwahrt. In einer ganz besonderen Kiste, in einer Lade, in der Bundeslade. Und ihr kennt die Geschichte und wisst, wie diese Lade aussah. Sie war nicht nur aus Akazienholz und mit Gold überzogen, sondern es gibt zwei symbolische Wächter über dieser Bundeslade. Wer wacht über diese Bundeslade? Und zum zweiten Mal in Gottes Wort begegnen uns diese Himmelswesen, die dort symbolisch über diese Bundeslade wachen. Es sind Cherubim, die dort aufpassen auf das Bundesgesetz. Und auch das Allerheiligste, also diese Bundeslade, war dann ganz im Innersten dieses Zeltes aufbewahrt. Auch dort waren an den Vorhängen, auch im Tempel dann später, Cherubim angebracht. Also Darstellungen von diesen Himmelswesen. An was erinnert uns das? genau an diese Cherubim, die vor dem Garten Eden stehen, um ihn zu bewachen, damit die Menschen dort nicht mehr zurückkommen. Weil dort im Garten Eden wohnt Gott unter den Menschen. Und jetzt in diesem Zeltheiligtum, später im Tempel, finden wir wieder diese Cherubim, die über das Bundesgesetz wachen. An diesem Ort, an dem Gott den Menschen begegnen will. Und diese Cherubim sind nicht nur Zierwerk, künstlerische Darstellungen von himmlischen Wesen. Sie haben tatsächlich auch einen Wachdienst dort getan. Wir lesen später in Gottes Wort in 2. Samuel 6 oder 2. Chronik 13, wie David einst dann die Bundeslade umziehen will und nach Jerusalem bringen will, weil sie dann dort eben in der neuen Hauptstadt auch sein soll. Und man packt diese Bundeslade auf einen Wagen und es kommt zu einer großen Tragödie. Könnt ihr da viel zu sagen, aber letztendlich, was passiert, lesen wir in 2. Samuel 6, Vers 6 und 7. Als sie zur Tenne Nachons kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Also irgendwie dieses Fuhrwerk schien irgendwie in Gefahr zu geraten und die Gefahr bestand, dass diese Lade vielleicht runterfällt oder irgendwas. Und er packt da dran. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa. Und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Der Ort, an dem Gott wohnt, ist heilig. Und sündige Menschen können da nicht einfach hineingehen. Und sagen, oh, jetzt bin ich hier. Nein, geht nicht. Und dieser Usa ist ein ganz tragisches Beispiel, wo diese Heiligkeit missachtet wird und er mit seinen unreinen Händen an diese Bundeslade dranfasst und sterben muss. Und so bewachen Cherubim den Zugang zum Garten Eden und Cherubim wachen über die Bundeslade und wachen über das Allerheiligste in der Stiftshütte und später im Tempel. Und für Sünder war es tödlich, dort hineinzugehen. Und dieser Ort ist so heilig, dass im alten Bund nur der Hohepriester und nur einmal im Jahr dort hineingehen durfte. Und das auch erst, nachdem er sich ganz besonders gereinigt und geheiligt hatte. Dieser Weg war lebensgefährlich, denn wenn er irgendetwas falsch machte, war das sein Todesurteil. Wir müssen uns das ab und zu wirklich vor Augen führen, wo Gott wohnt, da können sündige Menschen nicht einfach hineingehen. Das galt damals für das irdische Heiligtum. Und es gilt umso mehr für das vollkommene himmlische Heiligtum, in dem Gott tatsächlich wohnt. Paulus schreibt einmal an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16, Entschuldigung. Der König der Könige, der Herr der Herren, Gott selbst, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat und auch keiner sehen kann. Dort wohnt Gott. Er beschreibt diesen herrlichen Ort, an dem Gott wohnt. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Die Sonne ist dunkel dagegen. Es ist grell. Und so grell, dass kein Mensch das aushält. Paulus erlebt das, als er nach Damaskus geht und ihm Jesus begegnet. Er ist 3 Tage lang blind. Das hat natürlich auch verschiedene Bedeutungen, aber er hat dieses grelle Licht gesehen, wo Jesus ihm begegnet ist, der Auferstandene. Und ihr kennt auch diese Begebenheit aus dem Buch Jesaja, als Jesaja im 6. Kapitel davon berichtet, dass er einmal in Gottes Gegenwart in diesen himmlischen Thron erhoben wird. Und dort vor Gott erscheint. Und dort sieht er die Seraphim, eine andere Art von Engel, die vor Gott stehen und sich die Augen zuhalten, weil sie die Herrlichkeit Gottes nicht anschauen können und ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Selbst diese Himmelswesen packen ihre Flügel vor die Augen, weil sie die Herrlichkeit Gottes gar nicht angucken können. Und Jesaja ist so überwältigt von dieser Herrlichkeit Gottes und seiner Heiligkeit und seiner Gegenwart, dass er denkt, es ist vorbei, ich muss sterben. Wehe mir, denn ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Er dachte, das überlebe ich nicht. Aber ihr wisst, Gott war ihm gnädig. Er hat ihn ja da auch hingerufen, um ihm dort einen Auftrag zu geben. Aber Gott ist heilig. Gott ist heiliger. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Vor ihm verhüllen selbst die Himmelswesen ihre Augen. Wer kann in seine Gegenwart eintreten? Wer kann an diesen Ort gehen, der so heilig ist? Im Alten Bund, da gab es dieses irdische Zeltheiligtum, die Stiftshütte, später den Tempel, mit diesen Allerheiligsten von Cheruben bewacht, die Bundeslade. Einmal im Jahr durfte dort der hohe Priester hineingehen. Niemand sonst. Niemand sonst. Ein Mensch der ganzen Menschheit. Kein anderer Priester, kein anderer Levit, kein anderer Israelit und schon gar kein anderer Mensch aus irgendeinem anderen Volk. Nur dieser eine hohe Priester. Einmal im Jahr. Dafür musste er am Versöhnungstag Tiere opfern und sich auf ganz besondere Weise reinigen und heiligen. Und ihr wisst, wie gefährlich das war. Ich habe das schon auch bei diesen anderen Stellen mal immer erwähnt. In der Tradition der Juden, wir wissen aus Gottes Wort, die Priester hatten dann so Glöckchen, damit man hört, ach, bewegt sich noch. Und aus der Tradition wissen wir auch, man hat die angeleint, weil man nie wusste, ob der da drin stirbt. Wie sollte man den rauskriegen? Man konnte den am Seil wieder rausziehen, sollte er sterben. Und nur dieser eine durfte rein. Und es war extrem gefährlich. Denn Gott ist heilig. Gott ist heilig, 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 sagen die Seraphim. Und das ist die einzige Eigenschaft Gottes in Gottes Wort, die so stark betont wird, dreimal wiederholt. Wir lesen nie Gottes Liebe, Liebe, Liebe oder Gottes Gnade, Gnade, Gnade. Nein, wir lesen nur dieses eine Mal. Gott ist heilig, heilig, heilig. Verstehen wir etwas mehr, was das heißt? Wie heilig Gott ist. Wer darf sich ihm nahen? Wer darf in seine Gegenwart treten? Im Alten Bund war es extrem eingeschränkt. Einmal im Jahr der hohe Priester. Zur Zeit Adams und Evas war das noch anders. Sie konnten Gemeinschaft haben mit Gott. Vor dem Sündenfall. Und jetzt, neuen Bund, ändert sich das völlig. Wir kommen wieder dahin, wo wir einst waren. Jesu Versöhnungswerk am Kreuz versetzt uns zurück in diese Gemeinschaft mit Gott, wie sie im Garten Eden existierte. Und das ist wahrhaftig the great reset. Hier werden wir auf einmal in eine Situation versetzt, wie sie noch nie da war, seit dem Sündenfall. Hört noch einmal. Vers 19 und 20 in unserem Text heute. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu, und hört euch dieses Wort an, Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Wir dürfen jetzt im neuen Bund heimütig eintreten in das Heiligtum, an den Ort, an dem Gott wohnt. Ist das nicht gewaltig? Die alttestamentlichen Frommen hatten dieses Vorrecht nicht. Dem Volk war der Eingang in das Heiligtum verwehrt. Gerade haben wir noch gesungen in Psalm 84, wie sich der Psalmbeter schon so freut, wenn er nur in den Vorhöfen dabei ist. Weiter ging es nicht. Sie haben nie in ihrem Leben die Bundeslade gesehen. für ein gewaltiges Vorrecht haben wir heute im neuen Bund. Und dabei treten wir nicht mehr nur in ein irdisches Heiligtum ein, sondern in das wahre, in das himmlische Heiligtum vor Gott. Und wir alle dürfen das tun, die wir durch das Blut Jesu erlöst sind. Wir haben freien Zugang zu Gott und dürfen ihn unseren Vater nennen. Und nicht nur der hohe Priester. Und wir können das jederzeit tun. Wir können jederzeit vor Gott kommen und nicht nur einmal im Jahr. Und wir kommen nicht in Angst und Furcht, mit Todesangst, sondern freimütig. Wir kommen nicht mit Blut von Tieren, sondern gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Jesus öffnet den Himmel. Nur er öffnet diesen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit für uns sündige Menschen hier in dieser Welt, um mit Gott, dem heiligen, dreimal heiligen Gott, versöhnt zu werden, als Jesus allein. Alles andere ist eine Lüge. Alles andere ist menschliches Wunschdenken. Und ich erwähne es hier, weil es aktuell ist. Vor 3 Tagen, letzten Donnerstag, wurde in Berlin ein Grundstein gelegt für The House of One. Juden, Muslime und Christen bauen zusammen, naja, keine Ahnung, was es wird. The House of One halt. Also, wo man gemeinsam irgendwie zusammenfindet, um den einen Gott begegnen zu wollen. Das funktioniert nicht. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, miteinander zu reden. Und weder Kreuzzüge noch Dschihad haben irgendeine Berechtigung. Aber diesen Haus mit diesen humanistischen Fantasien irgendwie zusammenzufinden, fehlt schlicht und ergreifend das Fundament und der wahre Eckstein, nämlich Jesus Christus. Und er allein ist es, der diesen Weg zu Gott eröffnet. Und es gibt keinen anderen Weg zu dem einen wahren Gott als Christus allein. Und so sagt es Jesus von sich selbst. In Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt es: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand. Nur durch Jesus. Und hier lesen wir es nun in Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zu dem Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Jesus hat nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, bei seiner Himmelfahrt als erster diesen Weg beschritten und durchschritten. Er ist unser Sühnopfer und unser Hohepriester in einem. Und damit hat er uns einen Weg eröffnet, der zum ewigen Leben führt. Und dieser Weg ist neu, heißt es hier. Den gab es vorher nicht. Vorher war das alles verbaut und versperrt und verriegelt. Es ist ein neuer Weg. Und er ist neuartig, denn auch einen solchen Weg in dieser Art und Weise gab es auch noch nie. Und es ist so fantastisch und so wunderbar, was sich Gott dort überlegt hat, dass wir im Petrusbrief mal lesen, selbst die Engel begehrten hineinzuschauen, weil sie es sich gar nicht vorstellen konnten. Wie kann das Problem jemals gelöst werden? Und das ist dieser neue Weg zu einem Leben, wie es Gott, der Schöpfer, sich überlegt hat. Dieser Weg ist nun offen. Und der Cherub oder die Cherubim mit dem flammenden Schwert, sie treten zur Seite. Und im neuen Bund dürfen wir jetzt wieder mit Gott begegnen, so wie es sich einst bei der Schöpfung gedacht hat. Wir dürfen freimütig vor Gott kommen. Wenn er bei der Kühle des Abends durch den Garten geht, wie es damals hieß, so dürfen wir heute in kindlicher Nähe mit Gott Gemeinschaft haben und in sein Heiligtum eintreten und zu ihm kommen. Das ist dieser Great Reset. Dieses, wir kommen wieder dahin, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Dieses Leben im neuen Bund. Und Calvin kommentiert hier sehr treffend. Der Vorhang in der Stiftshütte und dann im Tempel. Der Vorhang verdeckte die Geheimnisse des Allerheiligsten und diente zugleich als Eingang dorthin. Und so verhüllte Jesu Knechtsgestalt im Fleisch Gottes Herrlichkeit und führt doch bis in den Himmel. Niemand kann zu Gott kommen, ohne dass ihm der Mensch Christus Jesus Weg und Tür geworden ist. Mit seinem Sühnetod hat Jesus uns ein für alle Mal erlöst. Und die Sündenschuld ist getilgt. Die Zahlung ist vollbracht. Wir sind versöhnt. Wir haben nun freien Zugang zu Gott, dem Vater. Und wir dürfen freimütig vor ihn kommen. Der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. So war es bei Jesu Kreuzigung. Markus 15, 38. Und der Weg ist frei. Jesus öffnet den Himmel. Die Cherubim mit flammendem Schwert treten zur Seite. Und durch seinen Sühnetod sind wir ein für alle Mal geheiligt und dürfen jederzeit freimütig in Gottes Gegenwart eintreten. Das ist tatsächlich the Great Reset. Leben im neuen Bund. Als erstes, Jesus öffnet den Himmel. Und ich hatte gesagt, das ist der längste Punkt. Der zweite, Jesus sorgt für die Gemeinde. Man hat Jesus diesen Weg eröffnet in den Himmel. Ich hatte es vorhin gesagt, bei seinem Tod als Hohepriester und Sühnopfer zugleich, bei seiner Auferstehung und Himmelfahrt, als er als erster den Weg in die himmlische Herrlichkeit durchschritten hat. Aber das ist 2000 Jahre her. Was tut Jesus jetzt? Er sitzt jetzt dort zur Rechten Gottes des Vaters und regiert von dort über sein Volk. Und das finden wir dann auch in dem nächsten Vers, in Vers 21. Einen großen hohen Priester über das Haus Gottes. Einen großen Priester über das Haus Gottes. Es ist über dieser Ausdruck, großer Priester, den finden wir nur hier, dieses eine Mal, als Ausdruck für Jesus. Manchmal kann das gleichbedeutend sein mit hoher Priester, aber hier liegt die Betonung stärker auf dieses Große. Ja, und das heißt so viel wie mächtiger. Und spielt mehr an auf die Königswürde Jesu. Denn er sitzt jetzt auf dem Thron Gottes als Priester und König zugleich. Jesus Christus ist König und Priester zugleich. Und regiert im Himmel auf dem Thron Gottes. Ganz ähnlich wie einstmals auch Melchisedek Priester und König war, so regiert heute Christus, der Priesterkönig im Haus Gottes. Was ist das Haus Gottes, von dem hier die Rede ist? Ist es ein Gebäude? Wieder sowas wie der Tempel oder die Stiftshütte? Das Haus Gottes ist der Ort, an dem Gott wohnt. Und das ist nichts anderes als die neutestamentliche Bundesgemeinde, das neutestamentliche Bundesvolk. Wir hatten das im Hebräerbrief schon einmal im dritten Kapitel, in Vers 6. Dort heißt es, Christus aber als Sohn über sein Haus sind wir. Oder Paulus sagt es mal in 1. Timotheus 3, Vers 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes des neuen Bundes. Und da geht es nicht um ein Gebäude, sondern um die Menschen. Über die Christus als König und Priester regiert. Christus sorgt für seine Gemeinde. Jetzt, heute im Himmel. Jetzt tritt er dort vor dem Vater für uns ein. Und regiert als König über uns. Er regiert über die Gemeinde. Das gilt auch für uns hier an diesem Ort als Ortsgemeinde. Christus ist unser König. Es ist seine Gemeinde. Er regiert über uns. Er tut das durch seine Knechte, aber wir als Pastoren sind nur Diener und Knechte in seinem Haus. Es ist sein Haus. Er ist Herr. Jesus ist Herr. Und Jesus regiert hier. Unsere Aufgabe ist es nur, das weiterzugeben, was Gott gefällt. Was Gott in seinem Wort gesagt hat, wie er sich es vorstellt. Aber er ist Herr. Und Jesus regiert heute, hier, in dieser Gemeinde, als unser König. Und so sorgt er vom Himmel aus jetzt für uns. Als unser Hohepriester vor Gott. Er tilgt unsere Sünde. Er sorgt durch sein Wort für uns, dass wir hier in seinem Haus der Gemeinde lesen und predigen, auch gerade jetzt in diesem Moment, als unser Prophet. Er sorgt für uns als unser König, indem er über uns regiert, uns schützt und verteidigt. Ja, Jesus ist der große Priester des Hauses Gottes. Er sorgt für seine Gemeinde jetzt und heute als König, Priester und Prophet. Klammer auf, Ansage, heute Nachmittag wird es darum gehen, im Gottesdienst. Die drei Ämter Christi. Das ist, was Jesus heute tut. Er hat uns einst vor 2000 Jahren diesen Weg in die Herrlichkeit Gottes eröffnet. Und jetzt regiert und er dort in der Herrlichkeit und sorgt für uns als unser König, als unser Priester und als unser Prophet. The Great Reset, das Leben im neuen Bund. Jesus öffnet den Himmel in der Vergangenheit. Jesus sorgt für seine Gemeinde, auch jetzt, hier und heute in der Gegenwart. Und nun in den nächsten Versen hören wir, was bedeutet das für uns jetzt? Was hat es für uns für konkrete Bedeutung? Drei große Aufforderungen ergeben sich aus diesem herrlichen Erlösungswerk Christi. Und alle diese drei Aufforderungen, die wir hier jetzt finden in den nächsten Versen, werden dann in den letzten drei Kapiteln des Hebräerbriefs nochmal eingehend entfaltet. Das dritte, was wir gleich sehen werden, lasst uns glauben, finden wir in Kapitel 11. Die meisten von uns wissen das, diese ganzen Glaubenszeugen des alten Bundes. Lasst uns hoffen, finden wir dann in Kapitel 12 im Anfang, und lasst uns lieben, im zweiten Teil von Kapitel 12 und Kapitel 13. Der dritte Punkt, lasst uns glauben. Der Weg ins Allerheiligste ist jetzt offen. Jesus hat diesen Weg aufgetan. Der Himmel steht offen. Diese einst schier unüberwindliche Trennung zwischen Gott und uns Menschen, diese Barriere von den Cherubim bewacht, ist jetzt auf einmal weg. Aber was jetzt? Stehen wir da mit staunenden Augen und offenem Mund und gucken? Und sehen, aha, das ist jetzt so. Da hat Jesus sozusagen diese Hürde beseitigt und der Himmel steht offen? Oder treten wir ein? Lasst uns glauben. Vers 22. So lasst uns hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen. In voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt und damit gereinigt von bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Guck nicht nur, schau nicht nur zu, was Jesus getan hat, sondern tritt ein. Lass es nicht an dir vorübergehen, sondern mach es dir zu eigen. Oder lass es dir zu eigen gemacht werden und tritt ein. Komm näher heran. Begegne selbst dem dreimal heiligen Gott in seinem Heiligtum. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ist das nicht unglaublich? Einst im alten Bund, da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste eintreten. Und nun dürfen wir in Gottes Gegenwart eintreten und ihm huldigen? Komm. Und Gott möchte nicht nur, dass du äußerlich kommst und dabei bist. Also wie jetzt hier heute Morgen, hier sitzt artig im Gottesdienst und dabei bist, ja, das ist gut, aber nicht nur. Gott möchte auch nicht nur, dass du regelmäßig deine Bibel liest und dass du deine Andachten hast in deiner Familie oder all diese Dinge, dass du nur äußerlich einfach dabei bist, weil es so ist, so gut das ist. Natürlich sollen wir das tun, versteht mich nicht falsch. Aber was Gott möchte von uns, dass wir mit gläubigen, mit aufrichtigen, mit wahrhaftigem Herzen zu ihm kommen. Wie kann das geschehen? Ja, wir brauchen überhaupt erstmal eine inwendige Reinigung an unserem Herzen. Unser Herz ist so von Natur aus böse und zur Sünde geneigt, dass uns das wirklich fernhält von Gott, wenn wir da nichts dagegen tun lassen. Wie wir es vorhin in Kolosser 3 gelesen haben, so ähnlich spricht Jesus in Markus 7, denn aus dem Inneren des Menschen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Tollheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Wir haben von Natur aus ein böses Herz. Wie können wir jetzt all diese in uns wohnende Sünde überhaupt loswerden? Allein durch Jesus Sühnopfer. Wir hatten das schon in Kapitel 9, Vers 14. Vielmehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Euren inwendigen Menschen reinigen. Und er hatte dort ganz viel beschrieben, dass das die alttestamentlichen Opfer nicht leisten konnten. Aber Christi Opfer kann das. Er kann uns innerlich komplett neu machen. Ein Reset für unser Herz. Und für die in uns wohnende Sünde. So hat es ja auch Gott für den neuen Bund verheißen, einst in Hesekiel Kapitel 36, 25 und 26. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und das empfangen wir durch den Heiligen Geist. Ein neues Herz, eine neue Gesinnung. Und dadurch, durch Gottes Geist, befähigt auch dazu, an Jesus Christus zu glauben, um so Christi Gerechtigkeit zu empfangen. Und wenn wir uns Gott nahen, wenn wir eintreten in das Allerheiligste, dann müssen wir zuerst von der in uns wohnenden Sünde gereinigt werden. Und das geht allein durch das Blut Jesu, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wir brauchen ein neues Herz, einen neuen Geist, ein reines Gewissen. Und all das schenkt uns Gott. Allein aus Glauben empfangen wir es. Aber wir brauchen das. Anders geht es nicht. Wenn dir das fehlt, wenn du heute merkst, ja, ich sehe, der Himmel steht mir offen, Jesus hat den Weg aufgetan in die Herrlichkeit, aber ich kann noch nicht eintreten, weil ich habe kein neues Herz, dann rufe Gott an. Herr, gib mir ein neues Herz. Gib mir einen neuen Geist, eine neue Gesinnung, so wie du es verheißen hast für den neuen Bund. Und schenke du mir diesen rettenden Glauben an Jesus Christus, der für mich gestorben ist, um das in meinem Leben zu bewirken. Bleib nicht nur einfach staunend stehen und guck, was da getan ist, sondern komm. Komm. Der Herr lädt dich ein. Komm zu Jesus. Und tritt ein. Falle nieder vor ihm und vor seinem Thron. Und er hat dir verheißen, dir ein neues Leben zu schenken. Und wahren, rettenden Glauben. Und es wird noch ein zweiter Bereich genannt, für den wir Reinigung brauchen. Das heißt hier den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Für die Priester im Alten Bund gab es eine ganze Menge vorgeschriebene Waschungen, äußerliche Waschungen, wo sie sich reinigen mussten. Und an die ist sicherlich hier auch gedacht oder an die ist hier so ein bisschen angespielt. Auch das brauchen wir und vielleicht besonders auch dieses Vollbad, das der hohe Priester alljährlich am Versöhnungstag nehmen musste, um sich zu reinigen. Das heißt, er soll sein Fleisch im Wasser baden und sich komplett reinigen in 3. Mose 16, Vers 4. Und auch so brauchen wir in unserem Leben die Reinigung von unseren Sünden. Gott will uns nicht nur inwendig erneuern mit einer neuen Gesinnung und einem neuen Herzen, sondern er will auch, dass sich das zeigt in unserem alltäglichen Leben, ein neues Leben mit anderen Tugenden und eben nicht voller Sünde geprägt. Noch einmal, wie wir es vorhin in Kolosser 3 gelesen haben, dass wir diesen alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Ja, ein Leben mit einem ganz neuen Wesen, eben wieder dorthin zurück, wie es vor dem Sündenfall mal war. Und so ist hier wahrscheinlich eben auch nicht an diese einmalige Taufe gedacht, wie viele denken, sondern eher an die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir nennen das dann gewöhnlich Heiligung. Ja, dass Gott uns mehr und mehr umgestaltet und erneuert in das Bild Christi. Und von dieser Reinigung spricht auch Paulus an verschiedenen Stellen, beispielsweise in Titus 3, Vers 5 oder in Epheser 5, Vers 26, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Ja, so dass wir von Gott durch sein Wort umgestaltet werden, durch die Kraft seines Wortes, tatsächlich diese alten, sündigen, lasterhaften Eigenschaften und Gewohnheiten ablegen und den neuen Menschen anziehen. Und so in einem neuen Leben vor ihm leben. Das geschieht nicht sofort und auf einmal, aber es geschieht Stück um Stück. Und so können wir Gott in angemessener Weise nahen. Und dazu brauchen wir beides. Wir brauchen diese einmalige Rechtfertigung am inwendigen Menschen, im Herzen, diese Reinigung von der Sünde und diese fortschreitende Heiligung in unserem Leben. Beides empfangen wir allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und so dürfen wir in der Gewissheit des Glaubens gerechtfertigt und geheiligt vor Gott erscheinen, weil Jesus es uns geschenkt hat. Das erfahren wir dann im nächsten Kapitel noch ausführlich beschrieben, wie das Leben im Glauben aussieht. Leben im neuen Bund. The Great Reset. Jesus öffnet den Himmel. Jesus sorgt für die Gemeinde. Lasst uns glauben, heißt es für uns als erstes. Und eine zweite Aufforderung, das ist der vierte Punkt, lasst uns hoffen. Hören wir noch einmal Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns festhalten. Lasst uns beharren. Lasst nicht locker. Wir haben einen Glauben, der mit einer Hoffnung verbunden ist, die weit über diese Welt hinausgeht. Weit über dieses Leben hier in dieser Welt, mit all unseren Nöten und Problemen. Wir glauben hier und jetzt. Und doch strecken wir uns mit unserem Glauben in eine Welt, die kommen wird, die wir nicht sehen können. Aber das ist unsere Hoffnung. Und Gott ist treu, heißt es hier. Er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Er hat uns diese Verheißung gegeben des ewigen Lebens. Und er ist treu. Er macht, was er gesagt hat. Und er wird diese Verheißung erfüllen. Da kannst du gewiss sein. Und Jesus selbst hat uns hier ein ganz wunderbares Vorbild hinterlassen. Wir finden das in den ersten Versen des 12. Kapitels. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, Kapitel 11, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das ist die Hoffnung, Jesus wusste das, die Schande nicht achtete, im Hier und Jetzt, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Was heißt das für uns, diese Hoffnung? Sind wir müde? Sind wir angefochten? Sind wir schwach? Lockt uns vielleicht manchmal sehr stark auch die Welt und die Sünde? wird so ein Kompromiss vielleicht uns das Leben auch einfacher machen? Denk nur mal ganz konkret an, vielleicht an eine Arbeitssituation. Muss man es wirklich so streng sehen? Da wird so ein bisschen getrickst, so ein bisschen geschummelt. Könnte auch sagen, gelogen. Macht ja jeder. Muss immer so komisch sein? Wir könnten ganz viele Dinge nennen. Wir werden ermahnt. Lass diese Hoffnung nicht. Laufe diesen Wettkampf des Glaubens in dieser widerwärtigen Welt, wo ständig der Teufel dich versucht, von der einen oder anderen Seite dich wegzulocken von diesem Weg hin in die Herrlichkeit. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Lasst uns daran festhalten, dass wir eine Hoffnung haben, die weit über diese irdische Hoffnung und diese irdische Welt hinausgeht, in die nicht sichtbare Welt hineinreicht, weit über das Zeitliche hinaus, hinein in die Ewigkeit. Unsere Hoffnung vergeht nicht mit dieser Welt. Unsere Hoffnung reicht hinein in die unvergängliche, in die ewige, in die heute nicht sichtbare Welt. Lasst uns daran festhalten, an dieser Hoffnung. Und lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir als Gemeinde auch ein geschriebenes Glaubensbekenntnis haben. Ja, das Bekenntnis von 1689. Auch an ein derartiges Bekenntnis ist hier gedacht. Also die Jahreszahl zeigt schon, dass sie das in der Form nicht kannten. Aber ein klares Bekenntnis zu den Lehren der Heiligen Schrift. Lass uns daran festhalten. Ohne Wenn und Aber daran festhalten. Das ist, was Gottes Wort lehrt. Und schon mehrmals hat uns der Schreiber des Hebräerbriefs dazu aufgefordert, Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Oder Kapitel 6, Vers 19 und 20. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, in das Allerheiligste, wo Gott wohnt, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Im Glauben nahen wir uns freimütig Gott auf seinem himmlischen Thron, und dort hinter diesen zerfrissenen Vorhang hinein reicht der Anker unserer Hoffnung. Und solange wir in dieser Welt leben, ziehen wir so beharrlich an dieser Ankerkette hin an diesen Ort unserer Hoffnung hinter dem Vorhang in das Allerheiligste Gottes. Das ist genau der gleiche Ort wieder, den wir mit Glauben in Freimütigkeit betreten. Und unser Anker sinkt dabei nicht bleischwer in die Tiefen des Meeres, sondern er hängt in dieser nicht sichtbaren himmlischen Welt in den Thron, in der Gegenwart Gottes, und dort lassen wir nicht mehr los, sondern zieht weiter, beständig, beharrlich, bis wir das Ziel erreicht haben. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Das ist die Hoffnung, von der hier die Rede ist. Lasst nicht locker, gib nicht auf, halte durch, beharre im Glauben. Und diese Hoffnung ist kein schwindender Nebel, sondern sie ist gewiss. Denn Gott, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Und auch das kennzeichnet unser Leben im neuen Bund. Wir sind noch nicht am Ziel angelangt. Aber wir haben es vor Augen. Und wir steuern darauf zu. Und beharrlich steuern wir darauf zu, in der Hoffnung, die der Herr uns gegeben hat. Jesus öffnet den Himmel. Jesus sorgt für die Gemeinde. Das heißt für uns, lasst uns glauben und lasst uns hoffen. Und es gibt eine letzte Ermahnung. Das fünfte hier. Lasst uns lieben. Du bist nicht allein. Du bist nicht der Einzige, der glaubt und hofft. Und das ist auch gut so. Denn wir brauchen einander. Vers 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herananseht. Jesus hat uns erlöst, ganz persönlich. Er ist für mich gestorben. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Er hat mir ein neues Herz und einen rettenden Glauben geschenkt. Aber er hat nicht nur mich erlöst, sondern auch dich und viele andere. Und für uns hat er sich überlegt, dass wir als Gläubige, als Erlöste zusammengehören. Und so möchte der Herr, dass wir als Gemeinde an einem Ort uns zusammenschließen mit anderen Gläubigen, die auch von ihm errettet wurden, die auch an ihn glauben, die auch diese Hoffnung teilen. Und so soll das Leben im neuen Bund sein. Denn wir brauchen einander. Wir sind nicht dazu erlöst worden, allein unseren Glauben zu leben, für uns allein irgendwo, sondern wir brauchen einander. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wir brauchen Geschwister an unserer Seite, die von uns Rechenschaft einfordern, die auf uns Acht haben, die das vielleicht schneller merken als wir selbst, wo wir in Sünde geraten oder versucht sind. Und schaut genau hin, da ist keiner irgendwie höher als der andere. Sondern lasst uns aufeinander Acht haben. Jeder von uns braucht das. Der eine ermahnt den anderen. Und das Wort Gottes steht über uns beiden. Wir brauchen einander im Kampf gegen die Sünde. Als Mahner zur Buße. Wir brauchen einander. Lasst uns aufeinander Acht haben. Erlebst du das hier in der Gemeinde? Vielleicht, bestimmt, ist es auch ein Bereich, in dem wir wachsen dürfen. Aber wollen wir uns das auch vornehmen, ja? Dass wir einander nicht einfach zugucken und nebeneinander hier so sitzen und praktisch nur da sind, aber nichts miteinander zu tun haben, so im kompletten Social Distancing. Nee, im Gegenteil, das möchte Gott gar nicht. Sondern wir sollen aufeinander Acht haben. Und wir brauchen einander auch als gute Vorbilder. Ich habe Geschwister hier in der Gemeinde, die mir große Vorbilder sind. Und ich glaube, die wissen das gar nicht. Ist vielleicht auch gar nicht schlimm so. Müssen die auch nicht wissen. Aber mich spornt das extrem an, sie in ihrem Glauben zu sehen und ihre guten Werke zu sehen, und ich nehme sie mir zum Vorbild. Hast du auch solche Vorbilder in der Gemeinde? Wir brauchen das. Und glaub mir, dass, also mir geht das so, dass das mich schneller und mehr anspornt und voranbringt, als wenn ich 5, 10, 20 dicke Bücher lese von ganz tollen Glaubenshelden. Wenn ich jemanden sehe, der das tut. Wir brauchen das. Und da ist es auch dann so unglaublich wichtig, dass wir auch zusammenkommen, und zwar regelmäßig, in unseren Gottesdiensten am Tag des Herrn, dass wir miteinander gemeinsam vor den Herrn treten, gemeinsam freimütig ins himmlische Heiligtum kommen, denn darauf hat er seinen besonderen Segen verheißen. Sollten wir das vernachlässigen? Ein alter Gottesmann schreibt, manche Frauen von uns kennen ihn auch, Starke hieß er, sehr schönes Buch geschrieben auch, die bloße äußerliche Beiwohnung des Gottesdienstes macht zwar nicht selig, aber die mutwillige Verachtung desselben ist der Weg zum Verderben und Verdammnis. Wenn wir Gottesdienst feiern und als Gemeinde uns zusammenfinden, dann ist das kein Wahlprogramm. Kann ich heute machen, lasse ich morgen sein oder komme ich nächste Woche vielleicht oder auch nicht. Gott möchte, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und auch sehen, was das für ein Privileg ist und was, dass es zum Leben im neuen Bund dazugehört. Gott möchte uns auch diesen Hunger geben, von dem wir vorhin gesungen haben in dem Psalm 84, gemeinsam ins Haus Gottes zu treten, um vor Gott zu erscheinen, als Gemeinde, als Brüder und Schwestern, Seite an Seite. Und nicht nebeneinander, sondern miteinander, weil wir gemeinsam als eine Gemeinde, vereint durch Jesus Christus, vor Gott erscheinen. Wir brauchen diese Ermahnung, denn wir brauchen einander. Wir brauchen diese Ermahnung vielleicht in unserer Zeit umso mehr. Und ich rede jetzt nicht nur von den letzten Monaten, in denen unsere Regierung so viel abverlangt hat, dass wir Abstand halten und uns weniger mit anderen Leuten treffen und solchen Dingen, sondern auch in einer Zeit, die so geprägt ist von so viel Individualismus und jeder macht so sein eigen Ding irgendwie und keiner lässt sich von irgendjemand anders irgendwas sagen und er braucht sonst so niemanden. Das ist menschlich, das ist natürlich, das ist egoistisch, das ist selbstsüchtig. Und das ist nicht das, was Gott für uns im neuen Bund gedacht hat. Es ist unbiblisch. Es ist gegen Gottes Wort. Keiner soll denken, er hätte das nicht nötig. Und wer das denkt, überhebt sich über Gott und sein Wort. Und genau das möchte der Widersacher bei uns auch tun. Nicht nur bei uns hier an diesem Ort, sondern überhaupt bei der Gemeinde Jesu Christi. Und ich glaube, die Gemeinde wurde auch tatsächlich in den letzten Monaten, ich meine wieder nicht nur uns hier an diesem Ort, sehr gebeutelt und sehr gerüttelt. Calvin bemerkt hier sehr treffend, weil der Satan darauf ausgeht, uns auf jede Weise, sei es durch offenen Bruch oder durch innere Entfremdung, auseinanderzubringen, so müssen wir umso mehr mit allem Eifer auf die Einigkeit der Kirche oder halt der Gemeinde bedacht sein. Die Ortsgemeinde mit echten Gläubigen, das ist es, was Gott sich überlegt hat. Das ist nicht meine Idee. Gott hat sich das überlegt. Wir brauchen einander. Und lass uns das nicht verachten oder geringschätzen, sondern vielmehr den Herrn loben, dass er uns als Gemeinde an diesem Ort zusammenfügt. Und wir sind super extrem unterschiedlich. Nicht nur in unserer Sprache und Kultur, wo wir herkommen, sondern auch mit unseren Fähigkeiten, Eigenschaften, Gaben, die Gott uns gegeben hat. Aber Gott möchte, dass das zusammenkommt. Und das ein ganzes Bild, eine Gemeinde an diesem Ort, in der er wohnt, über die er herrscht und regiert, als König, als Priester und als unser Prophet. Und Gott möchte, dass wir als Gemeinde uns zusammenstellen und einander ermutigen und ermahnen und Vorbild sind füreinander, dass wir aufeinander Acht haben. Und lass uns das nicht gering achten. Wir brauchen das. Wir brauchen einander. Lasst uns lieben. The Great Reset. Diese ursprüngliche Gemeinschaft der Menschen, von den ersten Menschen miteinander, die Gemeinschaft der Menschen mit Gott, Jesus hat sie wiederhergestellt. Leben im neuen Bund. Wir sind natürlich noch nicht vollkommen, aber wir sind wieder dazu befähigt, das zu leben, was einst gedacht war. Denn Jesus hat den Himmel geöffnet. Jesus sorgt für seine Gemeinde. Lasst uns glauben, lasst uns hoffen, lasst uns lieben. Lasst uns den Herrn loben und preisen, der uns im neuen Bund den Himmel aufgetan hat, dass wir jetzt freimütig vor ihn kommen können. Er regiert über uns vom Himmel aus. Wir wollen an ihn glauben und zu ihm kommen mit Freimütigkeit, auf ihn hoffen, an dieser ewigen Hoffnung festhalten und einander lieben, wie er sich gedacht hat für uns als seine Gemeinde hier an diesem Ort. Möge der Herr dadurch verherrlicht werden. Möge er es an uns segnen und uns aufmuntern und ermahnen und erquicken durch sein Wort. Lasst uns beten.